Die Wiese und die Welt. Ein Podcast über Biodiversität und Renaturierung.
Hallo ihr Lieben, hier ist Emily. Schön, dass ihr heute reinhört. Diese Folge ist ein Teil von dreien über die Projektarbeit, die im Rahmen des Ecological Restoration Seminars auf der Streuobstwiese stattfindet. Mit diesen drei Folgen wollen wir euch die verschiedenen Gruppen und ihre jeweilige Forschung rund um das Thema Renaturierung etwas näher bringen. Heute spricht Simon mit Ellen über die Pollinator-Gruppe. Woraus bestand ihre Forschung genau? Welche Bestäuber gibt es auf der Wiese? Und was haben die Pflanzen um die Bäume herum mit der Diversität von Bestäubern zu tun?
Hallo, ich bin Simon, einer der Produzierenden des Podcasts Die Wiese und die Welt. Heute habe ich meine Gästin und Kommilitonin, die auch an dem Kurs teilnimmt, Ellen hier, die Gruppe Bestäuber, sagt man das so?
Ja, Pollinator auf Englisch, genau. Weil wir ja auf Englisch unseren Kurs haben, aber ja.
Und ich habe dich heute zu Gast hier und erzählst uns ein bisschen über den Kurs heute und darüber, was ihr so forscht in dem Kurs, damit wir den ZuhörerInnen auf jeden Fall so ein bisschen etwas vermitteln können, was den so erwartet oder auch eine Vorstellung haben, was die hier machen.
Ja, erstmal moin meinerseits. Danke überhaupt, dass wir in Form meiner Gruppe und ich als Vertreterin hier sein darf.
Danke auch, dass du hier bist. Es freut mich natürlich auch sehr, dich als Gesprächspartnerin zu haben. Ja, wie war der Start in der Gruppenarbeit und konntet ihr anknüpfen an Ergebnissen voriger Kohorten?
Also der Start wurde uns ein bisschen erleichtert, dass wir schon wussten, was unsere Forschung überhaupt ist. Mhm. Es gab die Bestäubergruppe schon seit 2018, seitdem quasi der Inhalt unserer Forschung, nämlich die verschiedenen Unterbewuchse unter den Apfelbäumen gepflanzt wurden. Und seitdem gibt es halt von 2018, 2019 und auch ein bisschen von 2020, aber mit so Abweichungen Daten, die wir schon zur Verfügung hatten. Unsere Aufgabe war in dem Sinne, diese Datensammlung weiterzuführen, die Forschung weiterzuführen und eventuell noch unseren persönlichen Touch dazu zu bringen, indem wir da vielleicht noch eine Komponente hinzubringen. Ja.
Wo findet eure Forschung statt? Und was beinhaltet sie an Pflanzen, die wichtig für eure Forschung sind?
Also wir forschen auf der Streuobstwiese, also im Feld, genauso auch wie die Schmetterlingsgruppe auch immer zur Streuobstwiese fährt. Und dort erforschen wir, inwieweit die speziell gepflanzten Unterwuchse der Apfelbäume langfristig einen Effekt auf die Anzahl, aber auch die Biodiversität der bestäubenden Insekten haben. Und unsere Forschungsfrage in dem Sinne ist daher, wie wirken sich unterschiedliche Behandlungen des Unterbodens, also Pflanzen, auf die Häufigkeit von Bestäubern auf unserer Streuobstwiese aus. Dementsprechend geht es im Folgenden darum, was für Pflanzen sich unter den Apfelbäumen der Streuobstwiesen befinden, welche bestäubenden Insekten die Streuobstwiese am meisten besuchen und welche Kombinationen aus Pflanzen bisher am meisten BesucherInnen quasi anlockt.
Wann ist denn eine höhere Biodiversität gegeben?
Was wir aktiv tun, um die Biodiversität auf der Streuobstwiese zu erhöhen, ist zum einen, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, dass wir die Streuobstwiese mähen, einmal im Jahr, am besten wäre aber eigentlich zweimal im Jahr.
Kurze Zwischenfrage, macht ihr das oder macht das der Verein? Oder?
Wir machen das gemeinsam mit dem Streuobstwiesenverein, dann treffen wir uns gemeinsam und haben einen Arbeitstag gemeinsam, lernen auch ein bisschen einander kennen. Und nachdem die Wiese komplett gemäht ist, haken wir das alles zusammen, unter alle Mann mit so Haken und entfernen dann das Gras, die Biomasse aus dem Orchard und werfen es über den Zaun, sodass die Nährstoffe nicht im Boden der Streuobstwiese landen, sondern außerhalb der Streuobstwiese, weil es klingt zwar komisch, aber eine Wiese ist am biodiversesten, hat am meisten verschiedene Pflanzen, wenn ein nährstoffarmer Boden vorhanden ist, weil sich die ganzen Pflanzen evolutionär an solche Bedingungen angepasst haben.
Super, mega interessant auf jeden Fall. Du redest die ganze Zeit von diesem Unterbewuchs. Aber was ist das eigentlich und welche Pflanzen sind da so drinne oder was beinhalten die?
Also wir haben drei verschiedene Kombinationen aus Pflanzen unter jeweils 5 der 15 Apfelbäume gepflanzt. Da haben wir einmal die Leguminosen, die Krautpflanzen und dann haben wir noch den dritten und das ist einfach ein gemischter Unterbewuchs aus den Pflanzen, die jeweils in diesen Leguminosen und den Krautpflanzen vorkommen. Und wir versuchen ja herauszufinden, welche Pflanzenkombinationen am meisten Bestäuber anziehen.
Kurz eine Zwischenfrage. Die Leguminosen, das ist einfach eine Art oder ist das...
Also bei den Leguminosen, das klingt ganz fancy, aber Leguminosen sind eigentlich ganz viele Kleearten zum Beispiel. Also wir haben 4 bzw. 5 verschiedene Kleearten gepflanzt in den Unterbewüchsen, wo Leguminosen vorkommen. Einmal so Schwedenklee, Hornklee, Fadenklee, hybrider Klee, also ganz viel Klee. Das ist auch übrigens sehr schwierig, die auseinanderzuhalten am Anfang. Aber Leguminosen haben auch eine Superkraft, weil sie eine Pflanze sind, die aus der Luft nicht reaktiven Stickstoff für sich ziehen, umwandeln und dann im Boden anderen Pflanzen und sich selber als aktiven Stickstoff zur Verfügung setzen, weil nur den aktiven Stickstoff können dann die Pflanzen auch als Nährstoffe verarbeiten. Weil eigentlich ist ja ganz viel Stickstoff in der Luft, aber damit können die nicht so viele Pflanzen was anfangen. Aber die Leguminosen.
Das würde mich zu meiner nächsten Frage führen. Und zwar, welcher Trend der Datensätze lässt sich denn aus diesem Jahr und aus dem der letzten 3 Jahre dann entnehmen?
Also bisher war es immer so, dass die gemischten Unterbewuchse am meisten besucht waren von verschiedenen Stäubern. Aber unsere bisherigen Ergebnisse sind tatsächlich, dass die Krautpflanzen, die wilde Möhre, die Schafsgarbe, die Flockenblume und die Ackerwitwenblume am meisten angezogen haben. Aber wenn man dann genauer in die Daten schaut, wird man auch ganz schnell feststellen, warum. Weil wir haben da so ein paar Hummeln und die Hummeln sind super angefixt auf die Ackerwitwenblume. Und die Ackerwitwenblume findet man ja nur bei den Krautpflanzen. Dadurch, dass wir halt super viele Hummeln gezählt haben und die anscheinend mit am liebsten von Ackerwitwenblumen essen, ist das Ergebnis quasi, dass da am meisten bisher bei uns ist. Was dann aber auch damit zusammenhängt, dass wir dieses Jahr spezielle Wetterbedingungen hatten und daher erst ganz spät überhaupt Blüten da waren, aber auch die Insekten erst viel später sich über die ganzen Blüten hergemacht haben, als im Vergleich zu vorherigen Jahren. Mhm. Und das lag zum einen daran, dass es so lange kalt war im April, falls man sich daran erinnert, aber auch, dass dann, als es warm wurde, auch sehr viel nass war. Und das heißt, die Termine, wo wir dann hingefahren sind, wo wir wirklich viel beobachten konnten, das war da erst Ende Juni, Anfang Juli, Mitte Juli, da hat das so angefangen, dass man dann wirklich auch mal so, sehr viel zu tun hatte. Im Mai hat man sich immer noch gefreut, wenn man so eine Fliege mal gesehen hat. Und im Juli, da warst du schon so überfordert, alles gleichzeitig zu zählen. War nicht unbedingt überfordert, aber man hatte ordentlich zu tun.
Wie lange ging das, dass so viele Bestäuber da dort zu zählen waren?
Wir hatten leider das Problem, dadurch, dass die Natur ja so langsam oder nicht unbedingt langsam, aber verzögert war dieses Jahr, hatten wir, glaube ich, 2, 3, vielleicht 4 Messtermine, wo wir wirklich viel zählen konnten. Und dann wurde im August von Thomas, der ist auch am Ökologieinstitut, auch der Unterbewuchs einmal nochmal gemäht mit. Und das hat dann dafür gesorgt, dass natürlich dann alle Blumen weg waren. Und wir im August, wo wir dann eigentlich nochmal geplant hatten, hinzufahren, es dann nicht mehr so viel los war auf der Streuobstwiese.
Das ist wirklich schade und wir hoffen einfach mal gemeinsam, dass das im nächsten Jahr nicht passieren wird. Aber wen oder welche Arten von Insekten seid ihr denn dort begegnet oder Bestäubern seid ihr denn dort begegnet?
Also wir halten Ausschau nach 3 Kategorien von oder quasi Ordnungen von bestäubern. Ich sage einmal die lateinischen Begriffe, aber dann werde ich auch erklären, was das bedeutet. Mhm. Also wir zählen zum einen die Hymenoptera. Das sind Hautflügler und dazu zählt alles, was so Bienen, Wespen oder auch die Hummeln, die wir ganz viel gesehen haben, ja, die gehören dazu. Dann gibt es die Diptera, das sind die Zweiflügler und das sind sowas wie Schwebfliegen, aber auch andere Fliegen. Und als dritte Kategorie gibt es auch noch die Lepidoptera und das sind unsere lieben Schmetterlinge und Nachtfalter, obwohl wir waren ja nur am Tage da. Dementsprechend wären das dann eigentlich die Schmetterlinge gewesen. Aber kleiner Funfact am Rande, wir haben in unserer Gruppe in allen Messungen keinen Schmetterling gesehen, der auf einer Blüte saß.
Könntest du nochmal die anderen beiden Understories oder Unterbewüchse erklären?
Ja, also es gibt einmal noch die Forbs, also die Krautpflanzen. Da sind dann so Sachen drin gepflanzt wie die wilde Möhre, die Schafsgarbe, die Ackerwitwenblume und die Flockenblume. Und in den Leguminosen hatte ich ja schon mal erzählt, da sind die ganzen Kleearten drin. Aber in zwei sind, glaube ich, auch Esparretten drin. So eine süße Kletterpflanze. Und im gemischten Unterbewuchs, da findet man dann in den meisten Fällen wilde Möhre und Schafsgarbe. Und ja, schon eher der Schwedenklee und der Rotklee.
Ich gehe davon aus, dass du all diese Namen von Pflanzenarten, die du dann auch wahrscheinlich beigebracht hattest über die Zeit. Oder konntest du vorher schon mit Wissen punkten?
Also ich wusste schon, was ein Klee ist. So. Mhm. Und ich wusste auch, wie eine wilde Möhre aussieht und wie eine Schafsgarbe aussieht. Also bei denen hatte ich so ein bisschen weniger Probleme. Generell hat man all diese Pflanzen schon mal irgendwie gesehen, aber vielleicht auch nicht aktiv wahrgenommen. So als, okay, das ist jetzt eine Flockenblume oder eine Ackerwitwenblume. Und der schwierigste Part war tatsächlich eigentlich zu lernen, vor allem im Frühjahr ist da noch nicht so viel, ja, die Pflanze ist ja noch so ein bisschen im Schlummerstadium, sie fängt ja gerade erstmal wieder an, so ein bisschen zu sprießen und hat da noch gar keine Blüten. Und beim Klee ist das dann natürlich besonders schwierig, weil man da muss dann immer ganz genau auf die Blätter gucken, was das eigentlich jetzt gerade für ein Klee ist, weil man in der Regel erst ab den Blüten so wirklich sicher sein kann, als so ein bisschen ein Laie in der Pflanzenkunde, dass das jetzt wirklich der Hornklee ist oder der Fadenklee.
Aber ich höre raus, dass du dann inzwischen jetzt schon ein bisschen Pro bist.
Zumindest was die Pflanzen genau an dem Fleck angeht, ja.
Das ist cool. Da würde ich dann auch direkt mal einsteigen und fragen, wie sah denn eure Arbeit über den Sommer denn so aus? Also, ja, du hast jetzt gesagt, dass ihr zählt irgendwie, aber seid ihr da häufig hingefahren? Also wie häufig seid ihr da hingefahren? In der Woche oder im Monat?
Also wir haben immer versucht, mindestens einmal die Woche hinzufahren. Mhm. Und dafür haben wir auch meistens den Freitag geblockt, wo wir eigentlich immer Seminar haben. Aber die Zeit war ja frei, weil wir unsere Forschung gemacht haben. Wir hatten aber bestimmte Bedingungen, in denen wir eigentlich nur messen konnten.
Und die wären?
Die Bedingungen sind nämlich, dass wir eigentlich immer nur zwischen so 10 bis 17, 18 Uhr kann man Insekten und Bestäuber gut ja, auffinden, weil dann ist es warm genug, weil man braucht bei Sonne mindestens 13 Grad und wenn es ein bisschen bewölkt ist, dann brauchen wir ungefähr 17 Grad, um gute Daten zu erfassen. Und wichtig ist auch, dass der Wind nicht zu stark sein darf, weil zum Beispiel dann trauen sich die Schmetterlinge auch nicht so weit. Ja, dann sind wir immer zusammen von unserem Treffpunkt an der Friedrichs-Eber-Brücke hochgefahren nach Mendisch-Ewern zur Streubswiese und hatten da eigentlich auch immer so ein bisschen den gleichen Ablauf. Also jeder von uns hatte einen Fragebogen in der Hand, den wir ausgefüllt haben, wo dann Sachen draufstehen wie Temperatur, welcher Baum ist das gerade, wie viel Wind war da, wie viel Bewölkung, wie viel Uhr haben wir das gerade gemessen, wer hat überhaupt gemessen und dann halt so ganz wichtig auch vor allem, wie viele Blüten haben da eigentlich gerade geblüht, welche waren das und wie viele Pflanzen sind eigentlich so gerade verbreitet in dem Unterbewuchs, um so ein bisschen auch ja, über die Zeit sehen zu können, ob die sich ganz gut entwickelt haben. Und natürlich unsere drei Kategorien an Insekten, wo wir dann auch auf dem Fragebogen schon vor, ja, wir haben auf dem Fragebogen dann auch schon aufgelistet, welche, also Bienen, Hummeln, Wespen und unbestimmt, falls wir irgendwas sehen, was wir jetzt nicht sofort zuordnen können. Aber es ist tatsächlich ziemlich schwierig, so eine Hummel im Flug zu bestimmen. Also ich kann erkennen, dass es eine Hummel ist, aber das war auch eins meiner größten so Erkenntnisse in der ganzen Sache, ist, man weiß, okay, das ist eine Hummel und es klingt auch sehr, ja, sinnig, dass es verschiedene Arten von Hummeln gibt. Aber als ich dann gesehen habe, dass es so viele Arten sind, dachte ich mir auch erstmal so, wow, das ist keine Hummel, das ist eine Erdhummel, aber ich kann es nicht sehen, weil sie fliegt, so. Aber das ist ja nicht der Anspruch, dass wir jetzt alle bestimmen müssen, es wäre halt so, ja, die Kirsche on top quasi, aber es fällt schwer, wenn so viel durch die Gegend fliegt, so im Sommer.
Genau, ich höre so ein bisschen raus, dass du ja nicht nur Pflanzenpro bist, sondern inzwischen auch so ein bisschen Insektenpro. Da würde mich aber interessieren, mit wie vielen Landungen können denn so gerechnet werden bei einer Zählung von 5 Minuten? Und wann zählt das denn überhaupt als Landung?
Also als Landung zählt es nur hauptsächlich, also das, was wir gerade mit der Excel-Tabelle aktuell auswerten, nehmen wir eigentlich nur in Betracht, wenn das Insekt tatsächlich auf der Blüte gelandet ist. Mit wie viel kann man rechnen? Also wir hatten auch erstmal eine ziemlich lange Durststrecke. Da waren wir überhaupt mal froh, wenn mal überhaupt so eine Fliege, die ja auch in der Regel so eine Stubenfliege, die bestäubt ja eigentlich nicht wirklich. Aber wir haben uns schon gefreut, wenn wir überhaupt was gesehen haben. Oder ich kann mich auch noch erinnern, dass ich auf Messbögen geschrieben hat, ach, da war eine Wespe, aber die hat am Holz geknabbert, weil sie, da holen sie sich das Material für den Nestbau. Also es gibt irgendwo in der Nähe wahrscheinlich irgendein Wespennest. Das ist zumindest auch cool zu wissen, aber es hat uns jetzt nicht unbedingt in unserer Forschung weitergebracht. Aber am Ende, wenn es dann so ein Tag war, wo es so wirklich viel abging, da warst du schon in 5 Minuten Landungen und Insektenanzahl ist ja auch nochmal was Unterschiedliches. Ne?
Magst du das nochmal aufschlüsseln für uns und für unsere HörerInnen?
Also ein Insekt kann ja in diesem Unterbewuchsbereich ganz viel hin und her fliegen, ganz viel in Blüten landen. Aber dann würde ich ja trotzdem nur zählen, dass es eine Hummel war, aber die halt auf 5 verschiedene Ackerwitwenblumen gelandet ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Zahlen voneinander getrennt aufzuschreiben, um dann am Ende nicht zu Daten zu haben, wo man sagt, wow, da waren ja 50 Hummeln am Start, sondern eigentlich waren es so 5 Hummeln, aber die waren richtig aktiv. Da redet man auch so ein bisschen davon, dass es Bestäuber gibt, die sehr effektiv bestäuben, also dass sie super viele Blütenbesuche machen und andere sind halt nicht so produktive Bestäuber, sind auch produktive Bestäuber, aber brauchen halt nur eine Landung, um quasi ihren Energiehaushalt wieder so aufzuladen. Ja, also an einem guten Tag, wenn so richtig viel los ist, da ist zum Beispiel eine Anzahl Blütenbesuche 210. Ist so ein etwas, was aufgeschrieben wurde. Also da kann es auch wirklich sein, dass die wirklich Lust haben. Also von 0 bis 100 bis 200 ist alles dabei. Es kommt immer drauf an, zu welcher Jahreszeit und zu welchen Bedingungen.
Das ist jetzt eine Art der Datenerhebung, die ihr getan habt. Da würde mich jetzt interessieren, gibt es denn Abweichungen zu den Datenerhebungen, die die Kohorten davor, also die Gruppen davor getan haben?
Wir haben auf jeden Fall darauf geachtet, dass wir den gleichen Fragebogen verwenden. In dem Sinne, das gleiche Grundgerüst zu haben für die Datenerhebung. Wir haben das auch nicht angepasst. Also es war der gleiche Fragebogen, den die Kohorte 2019 verwendet hat. Um auch sicherzustellen, dass die Vergleichbarkeit der Daten gegeben ist. Also, dass die Fehler und die Abweichungen nicht so groß sind. Man muss aber die Messungen und die Daten von jedem Jahr auch gesondert betrachten. und einzeln betrachten, weil es kann, so wie in diesem Jahr, in unserem Jahr sein, dass wir super wenig messen und super wenig unterwegs war, wegen Wetter, aber auch, weil die Populationen von Insekten, Arten und einfach auch schwankt von Jahr zu Jahr. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass man langfristige Forschung, so wie wir machen, um die Daten in einem Kontext zu sehen, der nicht von solchen schwankenden Faktoren abhängt. Die Daten kann man auch eigentlich nur verstehen, wenn man sich langfristig anguckt, um dann irgendwann in ein paar Jahren zu sagen, es hat sich wirklich was verändert und es war nicht nur, weil das Wetter schlecht war oder irgendetwas anderes in der Umgebung dazu geführt hat, dass irgendetwas schwankt.
Also ich höre auf jeden Fall jede Menge Hürden und Chancen, die ihr da hattet, die ihr irgendwie euch aneignen konntet und auch mitnehmen konntet. Gäbe es denn etwas, was euch den Einstieg vereinfacht hätte?
Ich glaube, was uns wirklich weitergeholfen hat, war, dass wir aktiv das Gespräch zu der vorherigen Kohorte gesucht haben, beziehungsweise denen, die das letzte Mal so richtig messen konnten. Das war ja 2019. Und dann hatten wir, bevor wir unsere Forschungsfrage abgegeben haben und dieses wissenschaftliche Poster, hatten wir einen Zoom-Call zusammen mit Alessia, die uns quasi ein bisschen erzählt hat, wie sie die Forschung gemacht haben, wie die Forschungsmethode gemacht haben und auch erklärt hat, wie eigentlich dieser Messbogen funktioniert, den sie da zusammengestellt haben. Da ist es wirklich hilfreich gewesen, diesen Austausch wirklich aktiv zu suchen. Und was man wahrscheinlich vielleicht noch besser machen könnte, ist, wenn man den Austausch so leicht wie möglich macht zwischen den verschiedenen Gruppen, weil irgendwann ist man ja auch nicht mehr an der Uni oder hat nicht mehr die gleiche E-Mail-Adresse, sodass man sich gar nicht mehr so richtig gut erreichen kann. Deshalb erstellen wir gerade auch als Prüfungsleistung ein kleines Handbuch mit allem dem, was man eigentlich über den Orchard, also die Streuobstwiese, aber auch über unsere Forschungen, also dem der Schmetterlinge und dem der Besteuger, wissen muss, um da quasi schon gut in den Startlöchern zu stehen, um anzufangen zu messen.
Jetzt haben wir sehr viel über diese Gruppe gesprochen und über deine Arbeit dort. Wo geht das jetzt eigentlich hin mit der Forschung?
Also die nächste Gruppe kann definitiv an unsere Daten anknüpfen. Wäre auch jetzt nochmal super spannend herauszufinden, ob unser Jahr mit den vielen Hummeln auf den Ackerwitwenblumen sich durchsetzt oder ob wir weiterhin bei dem Trend bleiben, dass die gemischten Unterbewuchse am beliebtesten sind, weil das hatten ja die beiden anderen Gruppen herausgefunden. Und das kann ja auch einfach nur sein, dass aufgrund der Wetter Bedingungen und so weiter, unser Jahr einfach quasi so ein Ausbüchser ist, was die Datenerhebung angeht. Aber wir haben dieses Jahr auch tatsächlich eine andere super spannende Tendenz im Orchard entdecken können. Und zwar, dass die Bäume mit einem gemischten Unterbewuchs im Vergleich einen größeren Stammdurchmesser hatten als die anderen Apfelbäume. Das heißt, dass sie einfach dicker sind, dass sie kräftiger geworden sind. Das könnte man jetzt untersuchen, ob das zusammenhängt damit, dass halt da diese besondere Kombination aus den Kleearten und der wilden Möhre und der Schafsgarbe so effektiv ist. Es gibt nämlich so andere Forschung, die das auch belegt, dass Leguminosen mehr Stickstoff in den Boden freisetzen. Nicht, wenn sie alleine sind, als Leguminosen, sondern wenn sie auch andere Pflanzen in ihrem Umkreis haben, die nicht diese Fähigkeit haben und somit dann viel mehr Stickstoff geben, quasi so, als würden sie einen Freund mit ernähren wollen. Und dementsprechend wäre da ja auch dann im Boden mehr Stickstoff für den Baum, mehr Nahrung für den Baum, dass er größer und breiter wird. Und das wäre super spannend und da würde ich mich dann auch freuen, vielleicht in ein, zwei Jahren mal die Ergebnisse von den nächsten Generationen zu sehen, ob sich das irgendwie bewahrheitet oder nicht.
Interessant, interessant. Was kannst du denn so persönlich für dich mitnehmen oder was hast du für dich persönlich mitgenommen?
Ich glaube, was vielleicht auch schon so ein bisschen rausgeklungen ist, aus der Art und Weise, wie ich mittlerweile Pflanzen wahrnehme, sich das verändert hat. Also, dass ich auf jeden Fall eine Neugierde dafür entwickelt habe, was ist das eigentlich gerade für eine Pflanze, oder ich habe tatsächlich auch mittlerweile so eine kleine Bestimmungskarte für Hummeln, mit der ich mich nächsten Sommer in meinen Garten setzen will, um mal zu schauen, was für Hummeln da eigentlich rumfliegen. Weil die sind doch schon recht elegante Wesen. Ja, es macht einfach super Spaß, jetzt einen neuen Blick auf Natur zu bekommen und die Lust zu haben, zu wissen, was ist das für eine Pflanze und was kann ich mit der machen. Also mit super vielen Pflanzen kann man ja auch irgendwie Tee machen oder sie anders verwenden. Was für mich persönlich wahrscheinlich ist, was ich auf persönlicher Ebene wahrscheinlich am meisten mitgenommen habe, ist, dass ich mich da schon sehe, so in so 10, 15 Jahren mit meiner eigenen Streuobstwiese, weil ich vor allem auch den Aspekt der alten Apfelsorten oder alten Obstsorten super spannend finde und auch super lecker. Und was gibt es Schöneres als eine bunte Wiese mit leckeren Äpfeln, Birnen, Kirschen, was auch immer.
Also ich habe jetzt Hunger bekommen. Ellen, ich danke dir für das Gespräch, es war richtig schön. Liebe ZuhörerInnen, es war uns eine Freude und bis zum nächsten Mal von der Wiese und die Welt. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank an Ellen für das Gespräch. Und natürlich auch vielen Dank an euch, liebe ZuhörerInnen. Wenn ihr noch mehr zu den verschiedenen Gruppen und zum Thema Renaturierung wissen wollt, dann schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Die Links dazu findet ihr in unseren Shownotes. Außerdem findet ihr dort auch den Link zum Blog des Miners. Dort gibt es ein deutsches und ein englisches Transkript dieser Folge. Zum Abschluss wollen wir uns noch beim Streuobstwiesenverein Lüneburg bedanken, der sich um die Pflege der Streuobstwiese in Wendisch-Evern und den Erhalt weiterer Wiesen in und um Lüneburg kümmert. Die Website des Vereins haben wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Außerdem bedanken wir uns bei unserer Seminarleitung, Dr. Vicky Templeton und Dr. Jacqueline Loos. Dieser Podcast entsteht im Rahmen des Seminars Ecological Restoration im Miner Nachhaltigkeitswissenschaften der Leuphana Universität Lüneburg. Bis zum nächsten Mal.